Ich habe da immer so ein schönes Beispiel dafür, wie Schreiben eigentlich funktioniert. Das ist wie so eine, wie früher diese alten Kaffeemaschinen. Oben kommt da viel, viel Wasser rein, ja, ne? Oben jede Menge Wasser und unten kommt so ein kleiner Espresso raus und das ist die Verdichtung. Und in meinem normalen Leben bin ich ja nicht so verdichtet wie in meinen Texten. Wenn dann Leute, Leser auf mich zukommen und erleben mich normal, da sind die auch immer ein bisschen verwundert.
Hi und willkommen beim Mavi-Podcast Steh auf, Menschen. Wenn wir Gäste zu uns in die Sendung einladen, dann geht es immer darum, dass sie uns eine ganz persönliche Geschichte erzählen. Eine vom Wiederaufstehen, von Mut und Hoffnung und wie sie es geschafft haben, Krisen zu meistern. Ich habe mit einem gesprochen, dessen Fähigkeit, die Welt positiv zu sehen, sich nicht mit einer einzigen Geschichte erzählen lässt. Er hat gleich mehrere mitgebracht. Naja, eigentlich sein ganzes Leben. Es war mir eine riesige Freude, mit Deutschlands wohl radikalstem Reisereporter sprechen zu dürfen, Helge Timmerberg. Er hat schon mehr als 200 Länder bereist und natürlich habe ich ihn deswegen auch nur am Telefon erwischt.
Hallo.
Hallo.
Hallo. Julia, ja. Du vom Podcast Die Aufmenschen hier. Hi.
Hi. pass mal auf. Also, ja. Ich stehe mehr und gerade im Regen. Wir können uns da gegenüber hinsetzen, Kaffee bestellen und dann können wir das Interview führen, okay? Ich spreche gerade zu meiner Freundin. Wir setzen uns gegenüber da und wir machen dann unser Interview, okay?
Alles klar. Kündchen. Okay.
Ich bin gestern von Ibiza wiedergekommen.
Okay.
So, hier, bin mal gespannt, ob wir hier bedient werden, ne? Ah.
Wir hatten uns schon sehr lange gewünscht, Helge in unsere Sendung einzuladen. Denn sein Leben besteht eigentlich nur aus Höhen und Tiefen. Es ist ein ständiger Wechsel und irgendwie lebt Helge auch davon. Wir wollten versuchen, einen kleinen Blick auf sein Leben zu erhaschen. Und all die Geschichten, die Helge mir am Telefon erzählt hat, möchte ich jetzt mit euch teilen. Ich bin übrigens Julia und inzwischen ein sehr, sehr großer Helge-Fan.
Die jetzt ja leider nicht live und in Farbe sehen kann. Würden Sie sich denn mal kurz beschreiben für mich?
Was? Ich soll mich beschreiben?
Ja.
Als was? In welcher Hinsicht? Also welche von meinen sieben Ichs wollen Sie haben?
Nicht Jimi Hendrix auf jeden Fall.
Optisch? Ich also sehe wahnsinnig gut aus. Und also ich bin groß, blond, schlank, grüne Augen, manchmal, also die wechseln von grün nach braun und braun nach grün, die Augenfarbe. Und mein Vater hat immer gesagt, wenn ich lüge, habe ich grüne Pupillen. Und das war natürlich sehr gemein, also weil glücklicherweise stellt man sich drauf ein und dann sieht man und dann, ich weiß ja nicht, warum sich Pupillen verfärben. Habe eigentlich fast immer lange Haare gehabt, also seit meinem 16. Lebensjahr. Für mich war lange Haare immer wie bei den alten Germanen ein Zeichen für Freiheit. Und es war auch anscheinend immer ein Ausdruck des Protests früher gegen die doch sehr spießige Gesellschaft der 60er Jahre. Und später ja auch immer noch gegen die spießige, also gegen gewisse Riten und unausgesprochene Gebote im Geschäftsleben oder so, ja, im Business, wie man auszusehen hat.
Was ist denn Freiheit?
War das heute jetzt genug an Selbstbeschreibung?
Ja,
bitte?
Ja, passt schon.
Was heute war, das sage ich seit langem, das sage ich seit langem, nur näher mich also mit zunehmendem Alter doch auch immer auf der praktischen Seite dieser Weisheit. Es gibt die Freiheit des Ego und es gibt die Freiheit vom Ego. Mhm. Und ich habe natürlich jahrzehntelang immer die Freiheit des Egos umkämpft. Also ich mache, was ich will. Ja? Ich mache, was ich will. Ich lebe, wie ich will. Ich lasse mir nichts vorschreiben und so weiter. Während ich jetzt so langsam natürlich auch mitkriege, dann ist man ja gar nicht frei. Also der Ego verknechtet einen genauso wie der schlimmste Boss oder so. Ja, das ist wenn man ständig dem hinterherläuft, was man an Wünschen produziert. Ja.
Es war schon immer Helges größter Wunsch, Journalist zu werden. Naja, zumindest seit er mit 17 nach Indien trampte. Die Eingebung kam im Himalaya.
Sie erzählen ja auch in Die Rote Olivetti von Ihrer Reise nach Indien und wie Sie da dann auch die Eingebung hatten, Journalist zu werden. Das klingt immer alles sehr, sehr einfach, wenn Sie das beschreiben. Ist Ihnen wirklich immer alles so zugeflogen, wie es klingt?
Nein, die guten Ideen sind mir natürlich zugeflogen. Also die, was heißt zugeflogen? Die kamen, diese Idee, Journalist zu werden, kam ja aus einer Meditation heraus, die ich in den Himalaya hatte. Also da habe ich meditieren gelernt. Und um auf Ihre Frage zurückzukommen, ja, eine Berufsberatung hat bei mir nie funktioniert. Ich meine, was soll ich denn machen? Sagen Sie mir jetzt mal, was ich werden soll mit meinem Leben. Mein Vater hat es ja versucht. Er hat gesagt, hey, werd Textil-Groß- und Außenhändler. Und die Lehre habe ich ein Jahr lang durchgehalten und dann ist das da explodiert. Also ich denke schon, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man für sich selbst rausfindet, wie es weitergeht.
War das dann eine Enttäuschung für Ihre Eltern, dass Sie das nicht durchgezogen haben?
Ja, am Anfang natürlich. Am Anfang war es, was wird aus dem Jungen und so. Aber das hat ja dann ja nicht lange gebraucht, ein paar Jahre. Wie lange war das? Zwei Jahre oder so hat es gebraucht, bis ich dann Volontariat bei einer Zeitung anziehen. Und dann war das mit den Eltern ja dann auch wieder okay, weil Zeitungsvolontariat und Redakteur hörte sich ja auch irgendwie seriös an.
Als Helge von Indien zurückkam, stellte er sich bei der Neuen Westfälischen Zeitung vor, um dort Volontär zu werden. Er bekam die Zusage. Aber nach der Ausbildung wurde er nicht übernommen. In seinem Buch schreibt Helge, wie es weiterging. Wer nichts wird, wird wird. Was bedeutet ein eigener Laden? Es bedeutet, dass man die Musik bestimmt. Man bestimmt auch die Atmosphäre, den Umgangston, die Öffnungszeiten und die Speisekarte. Helge eröffnete ein vegetarisches Restaurant und ging ein Jahr später bankrott. Im Sommer 75 machte er seinen Laden dicht.
Sie haben mal in einem Interview gesagt, dass für gute Geschichten eigentlich immer erstmal alles schieflaufen muss. Was würden Sie denn sagen, was ist in Ihrem Leben erstmal schiefgelaufen, damit es so werden konnte, wie es jetzt ist?
Ja, die leichten Geschichten sind, wo alles schiefgelaufen ist. Naja, wenn alles gut, also jetzt zum Beispiel so, meinetwegen Ibiza, da ist von vorne bis hinten alles gut gelaufen. Ne? Also, wunderbar, ja. Das lässt sich ein bisschen schwierig beschreiben. Weil man immer sagt, wunderbar, ne? Wunderbarer Strand, ach, was für ein toller Sonnenaufgang und super, wie der Wein geschmeckt hat. Er erscheint dann in den Absatz und dann kommt große Langeweile und so. Wenn alles schief gegangen ist, also meinetwegen dieser Landreise nach Indien als 17-Jähriger, so von vorne bis hinten alles immer nur Katastrophen waren, das schreibt sich nachher also wie von selbst. Weil man da ja auch ständig improvisieren muss. Also wenn eine Reise oder eine Geschichte nach Plan verläuft, ja, dann läuft halt nach Plan. Muss man nicht improvisieren. Und die interessanten Lebensmomente sind die Improvisation.
Und im Hinblick auf Ihr Leben, gab es Momente, in denen Sie Ihr Leben nicht im Griff hatten?
Ja, eigentlich dauernd. Ich bezweifle auch langsam, ob das irgendwie eine kluge Lebensplanung ist oder ein kluger Lebenswunsch, dass man von vorne bis hinten immer alles genau so verläuft, wie man es geplant hat mit dem Großpartner. Also in den größeren Themenbereichen lief ja mehr oder ja, sagen wir mal so, ich hab mit 17 oder 18 war das in Indien, wurde mir klar, ich will Journalist werden. Und dann habe ich das gemacht.
Nach der Restaurantpleite findet Helge auch wieder zum Journalismus zurück. Für ihn wird ein Traum wahr, als der Stern eine Geschichte von ihm drucken möchte. Ab dann schreibt er 2 Reportagen im Monat für die Redaktion.
Dann kam irgendwann das Reisen. Wurde mir klar, okay, dann machst du halt Reisegeschichten. Ne? Und das hat auch wunderbar geklappt, ein Reisereporter. Ja. Wo ich den Hunter S. Thompson entdeckt hatte, Anfang der 80er Jahre. Er war ja in Amerika, an dem Tom Wolfe sozusagen der Vater des New Journalismus oder des Gonzo-Journalismus. Eine Art, das total offenen, subjektiven Journalismus, ne, wo man nicht mehr so tut, als wenn man ein neutrales Mikrofon oder so, sondern man sagt, hey, das ist meine Meinung. Und war also, oder Rock'n'Roll-Journalismus, wie man es immer nennen will. Und das habe ich relativ früh entdeckt, Anfang der 80er Jahre, und habe das dann sofort auch so dann geschrieben und gearbeitet. Und das führte natürlich erstmal sofort zu Beendigung von Arbeitsverhältnissen beim Stern und so weiter, aber dafür, das war der New Journalismus, fing dann an, auch in Deutschland sich durchzusetzen, wovon Tempo dann Mitte der 80er Jahre dann trotzdem so das Zentralorgan wurde. Ne?
Nach einem Ausflug zum Playboy arbeitet Helge für das Magazin Tempo. Er und seine Kollegen dort prägen den Gonzo-Journalismus oder eben auch New Journalism genannt. Man verzichtet dabei auf einen unbedingten Objektivitätsanspruch zugunsten eigenständiger, fiktionaler Elemente. Oder wie Helge es einmal gesagt hat, New Journalism bedeutet eigentlich nur, in einer verlogenen, korrupten und intriganten Welt nicht ständig so zu tun, als käme der Reporter von einem anderen Stern. Punkt.
Und das war zum Beispiel auch eine wichtige Entscheidung. Dass ich das, und das hatte natürlich auch mit Mut zu tun, denn Anfang der 80er Jahre so zu schreiben, wie ich dann geschrieben habe, führte ja bei, sagen wir mal, 80% aller Redakteure, die die Texte bekamen, zu heftigen Kopfschütteln. Ne? Und dadurch war ich in Deutschland so, dann war ich praktisch in Deutschland Vater des deutschen New Journalismus. Also sehr, sehr viele Leute, die heute sehr bekannt sind, haben sich alle auf mich bezogen in den 80er Jahren. War auch sehr, sehr wichtig, dass man einen eigenen Stil hätte, nicht praktisch durchgesetzt. Und wenn sie einen eigenen Stil haben, sind sie nicht mehr zu töten, also steh auf, Menschen. Aber es war eigentlich immer so, wenn ich aus so einer neuen Geschichte herauskam, war ich erstmal pleite. Ja, also ich kam zurück von irgendeiner Recherche, von irgendeiner Reise, war ich pleite und dann musste ich schreiben, bis das Honorar dann reinkam und dann war wieder alles gut. Und so lief das halt über wirklich lange Zeit. Ja. Da bin ich fast dran gewöhnt. Jetzt bei den Büchern ist schon wieder ähnlich. Man hat halt immer geschafft und das weiß man im Hinterkopf, im Gefühl. Ja, also es gibt vielleicht, weiß ich nicht, eine Handvoll Geschichten, die ich in Sand gesetzt habe über 40 Jahre, aber nicht mehr. Und wenn dieses Wissen in einem drin ist, dann hat man ja auch Selbstvertrauen. Ne? Einer meiner Lieblingsreportagen, Flamenco in Andalusien. Da war ich einen Monat, für Merian war das damals, da war ich einen Monat in Andalusien, in Flamenco hinterher, bis ich das Gefühl hatte, so, jetzt habe ich ihn gefunden, jetzt habe ich den Jungen Flamenco gefunden, das hat einen Monat gedauert. Die erste Fassung hat mir nicht gefallen, umgeschrieben. Die zweite Fassung hat mir auch noch nicht so gefallen, umgeschrieben. Die dritte Fassung hat mir auch noch nicht so gefallen und dann war ich wirklich verzweifelt. Und da war mal so ein Gefühl, boah, ich bin gescheitert. Und dann bin ich einfach, habe einen anderen Auftrag angenommen in Südostasien und bin zwischendurch nach Thailand, nach Koh Samui. Und da in so einer Strandhütte in Koh Samui plötzlich, peng, geht der Flamenco los und ich schreibe die Geschichte in 3 Tagen. Eine meiner Lieblingsgeschichten. Also das sah mal aus wie Scheitern, drehte sich dann aber um in einen sehr schönen Erfolg.
Also das ist auch so ein bisschen Scheitern an eigenen Vorstellungen oder Idealen oder so.
Ja, an der eigenen Latte. Ne? Also ich habe mal später den Sylvester Stallone interviewt bei Filmarbeiten zu Cliffhanger, da waren die in italienischen Alpen, haben die gefilmt. Und der hat mir sehr gut gefallen, der Sylvester Stallone, weil er extrem smart ist, der ist unheimlich intelligent ist. Und ich habe ihn dann nachher interviewt in seinem Iglo-Zeltchen, da hingen irgendwie 5 Haarföhne, als die machten praktisch die Heizung. Und da haben wir dann über Arbeitsmoral und sowas gesprochen. Und der hat immer gesagt, er hat einen Satz gesagt, den habe ich nie vergessen, wenn du dein Bestes gibst, bist du nicht schuldig. Und dieses ist auch bis heute in meinem Kopf. Also ich muss nicht der Beste sein, aber ich muss mein Bestes geben. Dann kann ich mit mir leben? Und das ist so bei der Arbeit, bei Texten, Büchern jetzt inzwischen auch.
Dieser Anspruch an sich selbst ist eine Art Sicherheitsnetz für Helge. Wenn etwas schief geht, kann er zumindest nicht sich selbst dafür verantwortlich machen.
Wie soll denn sonst funktionieren? Also wenn ich mich hinsetze und gebe irgendwie was Mittelmäßiges, wo ich selber sehe, ich könnte es besser. Aber wenn ich mich an meine eigene Mittelmäßigkeit gewöhnen würde, hätte ich auch nur mittelmäßige Honorare. Das Ganze ist eine Sache vom Überleben. Wenn Sie als Freier überleben wollen, müssen Sie immer wirklich Ihr Bestes geben, sonst wird das nichts. Also ich bin auch ehrgeizig, aber der Ehrgeiz liegt auf einer anderen Schiene. Also das Schreiben hat mir immer einen irren Spaß gemacht. Obwohl es sehr anstrengend ist. Ne? Also ich finde im Steinbruch arbeiten weniger anstrengend als zu schreiben. Also bei kreativen Berufen braucht es ein gewisses Talent. Also was ein gewisses, es braucht Talent. Dann haben sie auch Spaß daran. Also dann Leuten die anfangen zu schreiben, weil es ihnen Spaß macht, weil es aus ihnen selbst herauskommt. Es braucht Talent. Sonst arbeiten sie, also beim Schreiben ohne Talent, furchtbar. Also dann wird Schreiben zur Qual. Sie quälen sich durch die Sätze durch. Und dann, also Talent, und dann braucht es noch die, worüber wir eben gesprochen haben, also dass man sich ständig streckt, dass man nicht locker lässt, ja, dass man sich anstrengt, die Latte hochlegt, so hoch wie man kommen kann oder so. Das ist schon sehr wichtig. Und Mut und Durchhalten. Immer weiter.
Sie machen ja auch keinen Hehl aus Ihren Drogenexzessen. Inwiefern hat das auch Ihre Sprache und Ihr Arbeiten beeinflusst?
Naja, warum soll ich da einen Hehl rausmachen? Wird von mir gar nicht verlangt. Von mir wird das Umgekehrte verlangt. Also mein Vorbild, Hunter S. Thompson, der hat auch mal gesagt, wollen alle, dass ich so verrückt bin. Ich will das gar nicht mehr, aber die wollen das. Der Markt will das von mir. Das andere Thema ist, dass halt unglaublich viele Schreiber für mich Vorbilder sind. Also einfach nur, was ich so von denen lese. Ich kenne eigentlich keinen Schreiber, den ich gut finde. Also der nicht irgendwelche Drogen genommen hat für seine Kreativität. Bei mir, ich kann gut schreiben mit Haschisch, Mariana. Da kriege ich eine gute Dichte hin, das funktioniert.
Gab es dann auch Momente, wo das dann mal aus dem Ruder gelaufen ist mit den Drogen?
Ja, zum Beispiel, klar, beim Koks habe ich dann, das war hauptsächlich auf Kuba, nach neun Monaten gekokst und da habe ich gesehen, das muss ich aufhören, und zwar schlachartig. Und dann habe ich auch schlachartig aufgehört. Aber jetzt weniger, was dem Koks immer so erzählt wird, dass das süchtig macht oder körperlich so schädlich ist oder so etwas, sondern die Persönlichkeitsveränderungen, die Menschen durchmachen, die Kokain nimmt, die hat mir nicht gefallen. Man wird so eiskalt. Ja, man wird ein gieriger Grundcharakter und auch ein verlogener Grundcharakter. Und das hat alles sehr, sehr viel mit Kokain zu tun.
Helge ist eigentlich ein Menschenfreund, liebt die Gesellschaft, seine Freunde, die Familie. Die Droge verändert ihn.
Und als mir das klar wurde, habe ich aufgehört. Das läuft dann immer erstmal aus dem Ruder und dann sieht man, oh, so geht's nicht, tschüss. Ne? Mhm. Die harten Drogen zwingen dich dazu, es aufzugeben. Entweder sich selbst aufzugeben oder die Droge aufzugeben. Mhm.
Als Helge sich von seiner Zeit in Kuba verabschieden muss, droht ihm der Absturz. In seinem Buch Die rote Olivetti schreibt er, der Schwung hielt fast 30 Jahre lang an. Ich surfte auf Wellen, statt von ihnen überrollt zu werden. Und in Havanna ritt ich die Größte. Nur das Ecstasy hatte die Kraft und die Macht, mich Havanna vergessen zu lassen. Ich hatte zwar auch vor dem Ecstasy jede Menge Scheiß gebaut, aber doch nur aus Unwissenheit, Leichtsinn und Überschätzung meiner Kräfte. Mich bewusst selbst zu zerstören, war bei mir bis dahin ein eher unterentwickelter Trieb gewesen. Als Helge wieder in Deutschland ist, fast im Drogensumpf versinkt und kaum Geld mehr hat, bucht ihn das Magazin Gear für eine Geschichte in Indien. Helge sollte für ein paar Wochen mit einem Yogi durch den Himalaya wandern. Dorthin, wo einst die Idee entstand, Journalist zu werden. Er führt viele Gespräche mit Yogi Kashinath und im Buch schreibt er, Ich ging über das Dach der Welt und unter mir lag mein Leben. 49 Jahre. Ich sah meine Kindheit, meine Schulzeit, meine Jugend. Ich sah meine Schwächen und meine Stärken, die Sünden und die Tugenden, die Guten und die Bösen taten. Und die Frage war, was ist aus mir geworden in diesen 49 Jahren? Am Ende der Reise fühlte sich Helge dann so leicht, so unverbraucht, so randvoll gefüllt mit einem Gefühl aus meiner Jugend. War ich neu geboren?
War das Schreiben dann auch so eine gewisse Konstante, die Sie quasi auch durch diese nach außen hin vielleicht scheinenden, verlorenen Zeiten?
Das Schreiben war eine totale Panne.
Ja.
Das Schreiben, also ich habe ja gesehen, in alles ändert sich, also das Leben ist Wandlung. Aber das Schreiben war eine Konstante, da haben Sie völlig recht. Das hat mich seit meinem, ich habe ja schon als Kind geschrieben. Also sobald ich wusste, wie man Wörter irgendwie zusammenfummelt, habe ich angefangen zu schreiben. Und seitdem schreibe ich ununterbrochen. Und das ist eine Konstante. Und dieses Gefühl, am Schreibtisch zu sitzen und um Text zu kämpfen, und wenn der Text dann fließt, wenn die Sätze fließen, dieses Suchen, eines der schönsten Gefühle, die ich kenne. Wer soll mir das nehmen, also außer ich selbst?
Schreiben war natürlich nicht nur eine Konstante für Helge, sondern in gewisser Weise auch eine Art Rettung. Es hat ihm geholfen, immer wieder den richtigen Weg einzuschlagen.
Wie ist es dann, wenn die Leute auch so das Gefühl haben, sie zu kennen? Also zumindest ging es mir so beim Lesen ihrer Bücher. Fühlt sich das manchmal auch irgendwie nackt an oder unangenehm?
Wenn Leute, ja, es ist lustig, ich erlebe das ja hauptsächlich bei Lesen, dass Menschen zu mir kommen. Oder manchmal passiert es auch so, auf der Straße, irgendwer kennt mich, hat ein Buch von mir gelesen oder so. Und da habe ich immer das Gefühl, die reden mit mir, als wäre ich ihr Bruder. Oder ihr bester Freund, also Wohngemeinschaftsmitglied, ja, weil ich ja in meinen Texten, in Büchern oder relativ immer viel von mir preisgebe. Und das verwundert mich dann schon ein bisschen, weil ich kenne die ja überhaupt nicht. Also, die sind mir dann sehr nah in dem Moment, aber es ist jetzt nicht unangenehm, es ist jetzt mehr so, dass ich denke, wieder ein Leser verloren, wenn ich einen persönlich kennenlerne, weil die vergleichen mich natürlich immer mit dem, was ich schreibe. Und das ist dann ja nochmal ein Unterschied. Also ich habe da immer so ein schönes Beispiel dafür, wie Schreiben eigentlich funktioniert. Das ist wie so eine, wie früher diese alten Kaffeemaschinen. Oben kommt da viel, viel Wasser rein, ja, ne? Oben jede Menge Wasser und unten kommt so ein kleiner Espresso raus. Und das ist die Verdichtung. Und in meinem normalen Leben bin ich ja nicht so verdichtet wie in meinen Texten. Und wenn dann Leute, Leser auf mich zukommen und erleben mich normal, da sind die auch immer ein bisschen verwundert. Ja, also, ne, ich koche ja auch nur mit Wasser Kaffee, aber Kaffee kommt unten raus. Ne. Aber, und die wollen, ich denke dann auch immer, ich würde permanent durchfeiern und in diesem Moment hätte ich einen fetten Joint in der Hand, das stimmt ja alles gar nicht. Ich rauche zum Beispiel tagsüber nicht, ja. Bin ich asozial, tagsüber Drogen zu nehmen. Dasselbe gilt für Alkohol. Also ich kann tagsüber, möchte ich keinen Tropfen trinken. Wenn das mal zufällig passiert, kommt mir wirklich komplett komisch vor. Na, der Tag.
Aber nachts geht dann alles.
Also ja, natürlich. Aber wo waren wir stehen geblieben? Das war ein interessanter Punkt. Ich habe ihn jetzt nur gerade wieder.
Ja, das war tatsächlich das Originalende des Telefonats mit Helge. Später hat er mir eine Entschuldigungs-E-Mail geschrieben und darin erklärt, dass sein Akku leer war. Zugegeben, es war ein ziemlich flüchtiger Moment mit Helge, aber irgendwie passt das doch auch, oder? Jetzt ist es schiefgelaufen, aber immerhin gibt es eine tolle Geschichte zu erzählen. Ich schätze mal, das gefällt Helge so. Fortgeführt haben wir das Interview natürlich nicht. Helge war weg. Er hat sich wahrscheinlich aufgemacht zur nächsten Reise, auf der Suche nach was auch immer, vielleicht nach dem Glück. Helges Leben wird wahrscheinlich nie so richtig geradlinig verlaufen. Und es wird wahrscheinlich auch immer so sein, dass er sich aus den Dingen, die schiefgehen, in gewissermaßen ernährt. Und genau das macht ihn aus und für uns zu einem echten Stehaufmenschen. Hinterlassen hat er bei mir große Begeisterung dafür, wie authentisch er sein Leben lebt und wie wenig er sich vorgeben lässt. Geblieben ist bei mir auch ein Gefühl von Mut, dass alles schon irgendwie wird, wenn man sein Bestes gibt und auch in schwierigen Zeiten nicht den Kopf einzieht. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, folgt uns auf Spotify, iTunes, sucht uns bei Facebook und Instagram oder besucht uns auf der Homepage mavi-mag.de/podcasts. Wir hören uns, Stehaufmenschen.